SRF Digital.
Ich bin Jörg Schirren und das sind die Themen von dieser Woche. Tastaturen für Tablets, Werbeblocker für das Internet und Wandern statt Schiessen. Aber zuerst das. Immer mehr wird klar, in welchem Ausmaß der amerikanische Geheimdienst Daten sammelt. Und er ist nicht allein. Internetkonzerne wie Facebook oder Google, die sammeln genauso. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet die Sammelwut für den Alltag des normalen Internetkonsumenten? Guido Berger hat bei SRF 4 News zu diesem Thema Auskunft gegeben.
Guido Berger, Grund für die jüngste Aufregung ist der Verdacht, dass der US-amerikanische Geheimdienst das Handy von Bundeskanzlerin Angela Merkel abgehört haben soll. Verstehen Sie diese Aufregung?
Also ich muss sagen, ich finde die Reaktion der deutschen Regierung etwas peinlich. Sie sendet wirklich ein schlechtes Signal eigentlich, denn als auskam damals im August, dass die NSA im großen Stile irgendwelche unbescholtenen Bürger abhört und diese Daten sammelt, da hat eigentlich die deutsche Regierung immer abgewiegelt. Der Kanzler, Amtsminister Ronald Pofalla zum Beispiel hat Mitte August die Affäre für beendet erklärt. Innenminister Friedrich ist in die USA gereist und hat sich da mit Alibi-Fragen und Antworten abspeisen lassen. Und auch Frau Merkel hat irgendwie mehrmals gesagt, sie gehe davon aus, dass die Amerikaner sich in Deutschland an die deutschen Gesetze halten. Also man hat immer abgewiegelt und das nicht so schlimm gefunden. Und jetzt, als das Handy von Frau Merkel selbst plötzlich zum Thema wird, jetzt zitiert man Botschafter und reagiert geharnischt. Also das Signal, das man hier eigentlich sendet, ist, Bürgerinnen und Bürger abhören, ist okay, das machen wir selber eigentlich auch gerne. Aber wenn dann unsere eigenen Telefone abgehört werden, dann ist es nicht mehr in Ordnung.
Heißt es denn, Guido Berger, dass Sie als das große Problem, das Sammeln von Daten über uns Privatpersonen, dass das große Problem ist?
Das ist absolut so. Oder dass Regierungen sich untereinander abhören, das ist so, seit es Geheimdienste gibt. Das ist schon immer so. Und ich finde es aus amerikanischer Sicht auch nachvollziehbar, dass man wissen will, was die wichtigste Politikerin Europas denkt und tun wird. Also dass die sich untereinander abhören, das ist alt, das ist nicht neu. Was neu war an diesem NSA-Abhörskandal, ist, dass man eben nicht mehr gezielt einzelne Verdächtige oder Politiker oder Terroristen abhört, sondern dass man im großen Stil riesige Mengen von Daten sammelt und eben auch von sehr, sehr vielen Leuten, die sich überhaupt nichts zu Schulden kommen ließen und dass man damit eine riesige technische Maschinerie benutzt, um das überhaupt tun zu können. Das war das Neue. Und dass man jetzt über das Handy der Kanzlerin spricht, verdeckt eigentlich ein bisschen diesen Skandal mit einem Neuen, der eigentlich gar keiner ist.
Gut, dann reden wir über das, was Sie als den wirklichen Skandal anschauen, offenbar das Sammeln von Daten von Privatpersonen. Können wir uns irgendwie schützen davor?
Also es gibt Möglichkeiten, die man tun kann als Privatperson. Man kann zum Beispiel seine Daten verschlüsseln, kann die Kommunikation, die man verschickt übers Internet, verschlüsseln. Dazu muss man allerdings sagen, da schränkt man sich in seinem Alltag ein. Also das ist nicht mehr gleich bequem, wie man sonst kommunizieren kann. Und deshalb tun das einfach sehr wenige Leute. Einerseits, weil nicht alle oder wenige nur das Know-how haben, um das dann wirklich richtig zu machen. Und andererseits, weil es eben wirklich die Möglichkeiten einschränkt. Und dann auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Geheimdienste, vor allem die amerikanischen, die britischen Geheimdienste, die haben schlicht die besten Leute in diesem Bereich. Niemand kann so gut verschlüsseln und entschlüsseln wie die Leute bei den Amerikanern und den Engländern. Die haben auch bessere Leute als viele Hochschulen, die sind zum Teil weiter in der Forschung, als es in der Öffentlichkeit sonst bekannt ist. Also ich finde es da eigentlich der völlig falsche Ansatz, diese Verantwortung, sich zu schützen, auf die Schultern der einzelnen Bürgerinnen und Bürger zu laden, weil wir schlicht auf einer rein technischen Ebene überhaupt nicht gewappnet sind, es mit denen aufzunehmen.
Aber sagen Sie mir trotzdem noch, Guido Berger, wie ich das machen würde. Ich gehöre auch zu diesen Laien, die das nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln können, dass verschleiern meine Handygespräche?
Also man müsste Software verwenden, die zum Beispiel E-Mails verschlüsselt. Das reicht aber nicht, wenn Sie alleine das tun, sondern Ihre Empfänger, mit denen Sie hin und her mailen, müssen das auch tun können. Das Gleiche gilt für andere Formen von Kommunikation, von Kurznachrichten oder Telefonie. Auch da gibt es Software, die diese Kommunikation stark verschlüsselt. Das kann man sich einrichten. Aber eben weil das Empfänger und Sender tun müssen, ist das ein rechter Aufwand, weil man nicht nur alleine das tun machen kann, sondern auch sein ganzes Umfeld dazu bewegen muss, auf diese andere Methode umzusteigen. Und das ist ziemlich schwierig.
Und ich müsste ein ziemlich gut ausgebildeter Spezialist sein, um das alles zu tun.
Also E-Mails verschlüsseln, die Software, die dazu nötig ist, zu installieren, ist nicht kompliziert. Das sind ein paar wenige Klicks. Der komplizierte Teil daran ist eben, all meine E-Mail-Empfänger dazu zu bringen, das auch zu tun.
Okay, jetzt werden also ganz offensichtlich riesige Datenmengen gesammelt über uns alle. Da rede ich nicht einmal in erster Linie von den Geheimdiensten, sondern vor allem von Internetkonzernen, Google, Facebook und so weiter. Was passiert mit all diesen Daten?
Es gibt sehr viele Personen und Institutionen, die irgendwelche Daten sammeln und die ganz, ganz unterschiedliche Interessen haben dafür. Geheimdienste möchten Terrorismus bekämpfen, sie möchten wissen, wer mit wem handelt, zum Beispiel in der internationalen Politik. Also solche, das sind die Interessen von Regierungen, aber es gibt zum Beispiel auch andere Interessen. Steuerflüchtlinge möchte man erwischen. Auch solche Interessen können dazu führen, dass man Daten sammelt bei Regierungen. Und dann gibt es noch viele Unternehmen, die ebenfalls Daten sammeln, die versuchen, die Dienste, die sie ihren Kunden anbieten, zu verbessern. Das wäre jetzt eine positive Formulierung, die versuchen, gezielt Werbung zu schalten. Da kann man sich schon etwas fragen. Also da ist es eine persönliche Frage, ob man das mag oder ob einem das stört. Und ich glaube, diese Komplexität, eben wie viele Daten gesammelt werden, von wie vielen verschiedenen Institutionen, die gesammelt werden, und was genau mit diesen Daten gemacht wird, das ist genau das Problem, diese Komplexität. Es ist sehr schwierig, überhaupt ganz allgemeine Regeln zu setzen für so viele unterschiedliche Interessen und Fälle.
Und diese Komplexität kann dazu führen, dass wir vielleicht sagen, das ist uns eigentlich egal, das ist mir zu kompliziert, was mit diesen Daten passiert.
Ich glaube, viele Leute haben da gewissermaßen schon aufgegeben. Ja. Es gibt so dieses Idealbild von der gewahrten Privatsphäre, dass ich weiß, welche Daten über mich von wem und wo gesammelt werden und dass ich persönlich die Kontrolle darüber habe. Also dass ich bei jedem Einzelnen sagen kann, ja, das passt mir, nein, das passt mir nicht, das hätte ich gern gelöscht, das ist mir egal. Und dieses Idealbild vom vollständigen Wissen und der vollständigen Kontrolle der Daten von mir persönlich. Dieses Idealbild ist schon lange weg und ich bin auch nicht sicher, ob wir das überhaupt je wieder erreichen werden, weil dieser Datenberg, der über uns gesammelt wird, einfach wächst und wächst und wächst und der wird nie mehr kleiner werden, der wird, wenn schon, noch weiter grösser werden.
Jetzt kennen wir aber mindestens hier bei uns im Westen die Funktion des Datenschützers. Ist es eine romantische Vorstellung, dass die da etwas ausrichten können?
Ich glaube, die können durchaus etwas ausrichten. Datenschützer sind wichtig, weil sie eben versuchen, überall wieder den Finger draufzulegen, wo sonst noch jemand versucht, Daten zu sammeln. Und ich glaube, man darf aber nicht die Vorstellung haben, dass der Datenschützer in der Lage ist, dieses Idealbild herzustellen. Also dass wir es eben erreichen, über alles zu wissen und über alles Kontrolle zu haben. Was sie eigentlich tun können, die Datenschützer, ist, die Hürden etwas zu erhöhen. Und ich glaube, das kann eigentlich auch das einzige Ziel sein, um das es jetzt geht. Also die Politik muss sich überlegen, wie hoch sollen die Hürden sein, für wen der der Daten sammeln möchte. Und nach 9-11, nach diesem Anschlag, wurden diese Hürden einfach gesenkt. Das ist der Grund, warum wir jetzt über diesen NSA-Skandal reden. Man hat sich dort gesagt, das darf nie wieder passieren und wir setzen alle Mittel ein, die wir können, um das auf jeden Fall zu verhindern. Und man hat die Hürden einfach gesenkt und gesenkt und gesenkt. Und jetzt, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo man sich in der Politik, in der Gesellschaft überlegen muss, sind diese Hürden jetzt nicht ein bisschen zu tief, sollten wir die wieder erhöhen.
Eben, und die USA, der Geheimdienst der USA, die wollen zusammen mit Deutschland und Frankreich diskutieren, welche Regeln sich die Geheimdienste in Zukunft geben sollen. Das haben wir heute in den Nachrichten gehört. Reden wir jetzt noch über zwei Menschen, welche die ganze Affäre ins Rollen gebracht haben. Einerseits Bradley Manning, andererseits Edward Snowden. Müssen wir denen dankbar sein, dass sie diese Affäre ins Rollen gebracht haben?
Ich glaube, in einem gewissen Maße schon, im Sinne von, dass man jetzt das klar vor Augen geführt wurde, in welchem Ausmaß hier Daten gesammelt werden. Das hätte man vorher auch schon wissen können, aber das haben wohl viele Leute einfach die Augen verschlossen vor diesem Problem. Ich glaube, was Manning und Snowden aber auch aufzeigen, ist die Verletzlichkeit, die die Staaten haben durch diese riesigen Datensammlungen, die sie anlegen. Das sind zwei Personen, Bradley Manning und Edward Snowden, die eine unglaublich große Menge von Daten verfügbar gemacht haben in der Öffentlichkeit, die Geheimnisse, Staatsgeheimnisse ausgeplaudert hat, die die Staaten eigentlich hätten schützen sollen davor, dass sie ausgeplaudert werden. Das war noch nie zuvor möglich, in diesem Ausmaß Staatsgeheimnisse auszuplaudern, wie das jetzt diese zwei Personen gemacht haben. In den USA allein gibt es ungefähr 1 Million Leute, die ähnliche Sicherheitsclearances, wie das heißt, Zugang zu Daten haben, wie diese beiden. Also dass da nur zwei etwas ausgeplaudert haben und dass diese zwei noch das mit einigermaßen hehren Motiven getan haben und das nicht einfach an den Meistbietenden verkauft haben, zum Beispiel, ist reines Glück. Und diese Verletzlichkeit, die muss einem eigentlich auch zu denken geben.
Wenn wir versuchen, ein Fazit zu ziehen, Guido Berger, ein bisschen in die Zukunft schauen, müssen wir uns früher oder später damit abfinden, dass wir Menschen halt einfach immer gläserner werden, durchschaubarer?
Das ist auf jeden Fall so. Dieser Datenberg, der über uns gesammelt wird, der wird nicht mehr kleiner werden, der wird nur noch weiter wachsen. Und das Problematische daran, das ich persönlich besorgniserregend finde, ist der Umstand, dass es eben nicht darum geht, im Nachhinein zu sagen, was jemand getan hat, sondern das Ziel von Geheimdiensten und das Ziel von Big Data, von Datenanalyse allgemein ist, vorhersagen zu können, was jemand tun wird. Also den Terroristen zu erkennen, bevor der tatsächlich etwas anrichtet. Das heißt, diese Datenberge werden durchsucht von Algorithmen, die sagen, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit wird das und das eintreffen. Und das halte ich für hochproblematisch, weil es eben noch nicht eingetroffen ist. Und je größer dieser Datenberg wird, desto eher wird man der Versuchung erliegen, diese algorithmischen Resultate für die Wahrheit zu halten. Und das ist für mich die Dystopie, die mich besorgt.
Die Datenberge, die es von uns im Internet gibt, die brauchen Konzerne auch, um unser Kaufverhalten zu analysieren. Um uns die richtige Werbung zum richtigen Zeitpunkt anzuzeigen. Werbung, wo sich viele Leute aber darüber aufregen und darum zum Adblocker greifen, um die Reklame auszublenden. Der Reto Wittmer hat im Espresso auf SRF 1 erklärt, wie so ein Adblocker funktioniert und warum nicht alle Freude daran haben.
Werbeblocker sind so kostenlose Erweiterungen für das Programm, wo ich ins Internet damit gehe. Die kann ich, so eins kann ich abladen, installieren in meinem Browser und dann tut der Werbeblocker oder eben auf Englisch Adblocker tut dann die Werbung auf einer Internetseite rausfiltern. Man sieht es dann gar nicht.
Also ganz die nervigen Sachen, die bekomme ich nicht mehr über, die sehe ich nicht mehr.
Das ist eine praktische Sache jetzt aus Benutzersicht. Es gibt natürlich auch noch die andere Seite, die Anbieter von so Webseiten, zum Beispiel Zeitungsverlage. Und darum sind natürlich so die Adblocker auch ein bisschen umstritten, weil es eben die Werbung ausblendet. Da haben natürlich die Anbieter dann weniger Freude, die teilweise ihre Angebote eben da über die Werbung finanzieren. Die haben da ein Problem damit.
Für mich als Konsument wichtig zu wissen, dass das so ist, aber quasi eben ich, die Werbung bekomme, mich darüber nerven, wäre so ein Werbeblocker wirklich eine gute Sache.
Das ist praktisch und es ist natürlich auch so, dass gewisse Anbieter das vielleicht auch übertreiben mit der Werbung. Also, das ist schlechte Werbung auf den Webseiten drauf, Zwangswerbung, also bei Videos, dass man zuerst mal eine Minute lang Werbung anschauen muss, bevor man das Video startet, oder dann so die riesigen Bannerflächen, die zuerst mal die ganze Seite zudecken und wo man gar nicht richtig sieht, wo man sie mal wegklicken.
Und genau um die geht es ja, oder? Die will ich nicht.
Das ist ärgerlich. Da denke ich, da sind dann die Anbieter teilweise auch wieder ein bisschen selber die Schuld, wenn man eben die Adblocker dann einsetzt. Es ist vielleicht ein bisschen so wie beim Fernsehen. Dort gibt es ja eben auch die packenden Werbungen, die man gerne schaut, die man immer wieder schaut. Und bei anderen, da steht man dann auf und geht schnell zum Kühlschrank und schaut es eben nicht an. So ist vielleicht, sind vielleicht auch ein bisschen die Werbeblocker einzuordnen, dass man es halt dort einschaltet für die Seite, wo eben sehr, sehr nervige Werbung drauf ist.
Wenn ich mich jetzt also dafür entscheide, quasi eben auch im Internet die Werbung nicht wollen, zu konsumieren, so quasi ein bisschen auf das Toilett dann zu gehen, muss ich schon noch etwas wissen, Reto Wittmer aus der SRF Digitalredaktion, haben die schon irgendwelchen Einfluss auf meinen PC?
Nein, und die funktionieren auch. Also die Werbung ist dann wirklich weg. Aber es kann natürlich ein Nachteil sein, wenn jetzt wir alle die Werbung blockieren. Kann es natürlich sein, dass dann die Anbieter von der Webseite, Zeitungsverlage und so weiter halt irgendwann dann sagen, jetzt machen wir unsere Angebote, können wir nicht mehr gratis machen, weil halt über die Werbung gar kein Geld reinkommt, weil niemand die Werbung anschaut.
Bleiben wir gerade beim Espresso von SRF 1. Dort ist es diese Woche auch darum gegangen, wie man seinen Tabletcomputer zum Schreiben von längeren Texten fit macht. Mit einer externen Tastatur nämlich. Ich habe erzählt, wie die Tastaturen aussehen und auf was man schauen sollte, wenn man sich eine kaufen will.
Die sehen aus wie eine normale Tastatur, in den meisten Fällen einfach ein bisschen kleiner. Es gibt sie in verschiedensten Ausführungen, solche, die wirklich nur eine Tastatur sind. Andere sind auch noch gerade eine Schutzhülle für das Tablet. Kosten tun sie in der Regel so zwischen 50 bis 150 Franken. Es gibt halt auch ziemliche Unterschiede, wie bequem, wie angenehm dass es ist, damit zu arbeiten.
Für wer macht so eine extra Tastatur einen Sinn?
Ich würde mal sagen, für alle, die mit dem Tablet mehr arbeiten wollen, als nur mal kurz ein E-Mail beantworten oder eine Internetadresse eintippen. Also wenn man auch mal einen längeren Text schreiben will, zum Beispiel etwas unterwegs für die Arbeit erledigen. Das kann man zwar auch mit der Software-Tastatur vom Tablet, also die direkt auf dem Bildschirm gezeigt wird, aber wie gesagt, das ist dann ziemlich schnell eine Qual. Grund ist, Buchstaben bei dieser Software-Tastatur, die sind enger zusammen als bei einer normalen Tastatur. Sie sind auch ganz flach, also sie haben nicht einen Weg oder einen Widerstand, wie man das sonst kennt vom Tippen. Und ich kenne die Probleme von mir selber her. Also ich schaffe es kaum auf dieser Tastatur, einen Satz zu tippen, den ich dann nicht mühsam noch Fehler korrigieren muss. Vor allem so N und M Buchstaben, die noch zusammenliegen, da verwechsle ich die ganze Zeit.
Das ist also nichts für unsere Wurstfinger.
Absolut nicht, nein.
Jetzt gibt es heute externe Tastaturen in verschiedensten Ausführungen. Jürg Tschirn, auf was soll ich beim Auswählen schauen?
Ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man wohl ist beim Tippen. Das ist eigentlich klar. Dann hilft es, wenn man sich eine Tastatur nimmt, die man schon kennt, also eine, die ähnlich ist wie die, die man am PC damit arbeitet. Dann muss man sich nicht ständig zwischen zwei Tastaturen umgewöhnen. Das ist eben auch mühsam und da kann so schnell mal Fehler geben. Also am besten nimmt man eine, wo die Tasten etwa gleich weit auseinander sind wie bei denen daheim, wo sie den gleich weit Weg haben, wenn man sie runterdrückt. Und vor allem, das ist auch wichtig, wo die Tasten am gleichen Ort sind, wie man es kennt. Der Grund ist, bei diesen externen Tastaturen, die sind meistens kleiner als die, die man am PC braucht. Darum verzichten sie manchmal auf gewisse Tasten oder ordnen Tasten anders an, um Platz zu sparen. Und das kann dann sehr unangenehm sein, wenn man da plötzlich mit einer anderen Anordnung zu tun hat. Also da sind die Fehler vorprogrammiert.
Angenommen, ich habe jetzt so eine angenehme externe Tastatur zu meinem Tablet gefunden. Kann so eine Kombination einen PC oder das Laptop ganz ersetzen?
Wenn es nur um das Schreiben geht, dann ist da kein Unterschied mehr. Also dann kann es gut ersetzen. Das Problem ist dann, wenn man das Geschriebene dann auch noch ohne Fehler möchte schreiben. Also nicht einfach nur einen Entwurf, sondern wenn man es dann auch noch möchte editieren, also teilen, löschen, vielleicht mal das Wort löschen, ersetzen oder ganze Textteile hin und her schieben. Dann ist man am PC und Laptop viel, viel schneller, weil dort haben wir eben die Maus. Am Tablet muss man all diese Sachen mühsam mit den Fingern machen. Also man muss einzelne Wörter markieren, um sie dann zu verschieben oder zu löschen. Das ist gerade bei grossen Texten sehr mühsam. Es gilt nicht nur für Texte, auch die mit Tabellen arbeiten, Excel zum Beispiel. Wenn man keine Maus hat, muss man die Zellen wieder mit den Fingern irgendwie antippen. Also das ist sehr umständlich. Ganz allgemein muss man sagen, das Tablet, das ist halt ein Gerät, das eher zum Konsumieren gedacht ist. Also vielleicht mal im Internet surfen oder mal ein Film schauen. Es ist nicht wirklich ein Gerät zum Produzieren, wenn man da wirklich etwas tippen will. Also man muss halt gewisse Abstriche machen. Heutzutage erklären im Games ja meistens ziemlich gut, was man gerade so machen soll, auf welches Knöpfchen, das man drücken soll. Also sie helfen denen, die es das erste Mal spielen, dass sie sich überhaupt zurechtfinden im Spiel. Ist also selten, dass man am Anfang vor einem Game steht wie der Esel vor einem Berg. Aber genauso ist es Guido Berger gegangen, bei Arma 3, einem sehr realistischen Kriegsspiel. Im Game-Tipp auf SRF 3 hat Guido an Philipp Gerber sein Leid geklagt.
Es ist dem Spiel, glaube ich, ziemlich gleich. Also, wer jetzt das neue Arma 3 spielt, hat wahrscheinlich auch schon den Vorgänger Arma 2 gespielt. Die wissen eh schon, wie es geht. Und ich jetzt als einer, der neu drin reingekommen ist, bin da so ein bisschen auf mich allein gestellt gewesen. Also, ich habe irgendwie eine halbe Stunde im Menü gesucht und dann noch bei Google gesucht, wie man das Zielfernrohr genau benutzt. Habe das irgendwie nicht selber herausgefunden.
Nur allein schon für das. Also schlecht, oder wie denn?
Nein, einfach sehr kompliziert. Es hat wirklich einfach sehr viele Tasten, die irgendetwas machen. Es hat mehrere Tasten, wo du verschiedene Sachen mit dem Kopf kannst machen, also ein bisschen drehen oder ein bisschen so aus der Deckung raus schauen. Also es ist wahnsinnig kompliziert und es will auch so sein, weil es einfach so möglichst präzise versucht, moderne Soldaten und Waffen und Taktik und so abzubilden.
Also da muss man wirklich sich reinknüllen, wenn man das will spielen. Macht das denn noch Spass, frage ich jetzt mit, wenn man das eine richtige Schulung muss machen?
Nein, ich bin nicht so sicher. Ich glaube, das will es auch gar nicht. Es ist irgendwie so, die Unterhaltung ist ihm irgendwie gar nicht so wichtig. Es ist nicht also Unterhaltung, sondern es ist glaube mehr so fast schon so militärhistorischen Art, statt jetzt irgendwie so einen Actionfilm will zu reproduzieren. Ich muss auch sagen, ich habe dann so auf die engeren Missionen irgendwie gar keine Lust gehabt. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn ich in die Rekrutenschule müsste. Da habe ich irgendwie keine Lust drauf gehabt und habe darum beschlossen, also gut, ich mache das jetzt einfach nicht. Ich gehe jetzt nicht kriegerle, sondern ich gehe wandern.
In diesem Spiel?
Ja, weil es spielt so auf so griechischen Inseln. Die eine Insel heisst Altis und die ist nachgebildet nach einer echten Insel, die Limnos heisst im richtigen Leben. Dort bin ich noch nie in der Gäste und ich dachte, also gut, nutze jetzt die Gelegenheit und gehe dort gehe wandern und schaue mir das mal an.
Du bist davon gelaufen.
Ja, genau.
Gewandert statt verschießen. Desertiert. Make Wanderung not war. Der Hippie Guido Berger aus SRF Digitalredaktion hat sich im Kriegsspiel Arma 3 einfach dem Krieg verweigert, statt zu schießen, wie man es sonst so kennt, eben wandern. Guido, ist das überhaupt gegangen? Also hat das Spiel dich nicht irgendwann einmal dann doch gezwungen, so nach die Regeln vom Verdammt spielen, oder wie?
Ja, also das Arma 3, das ist auf so zwei Inseln in der Ägäis angesiedelt und die grosse Insel Altis, die ist wirklich riesig, also es hat da auch Platz zum sich vertun. Und ich habe wirklich einfach so quer über die Insel wandern, so ungefähr 50 Kilometer, so eine richtig schöne, lange Wanderung, stundenlang gewandert. Und das geht eben, weil es bei Arma so einen Editor dabei hat, also eine Software, wo ich eben selber Missionen kann gestalten kann und wo ich in dem Sinne auch eben selber kann die Regeln definieren, die ich danach spiele. Und man kann dann eben entweder einfach die mitgelieferten Missionen spielen oder eben so eine eigene machen. Und ich habe das dann gemacht und habe mir so wie die Route für die Wanderung dort eingezeichnet auf einer Karte und nur so ganz, ganz wenig Gegner platziert, sodass es gerade noch so ein bisschen spannend bleibt, aber dass ich trotzdem immer die Möglichkeit habe, einem Konflikt auszuweichen und eben um die herum zu wandern, statt zu schiessen zu gehen.
Und dann bist du losgewandert. 50 Kilometer hast du gesagt. Wie lange ist denn das gegangen?
Also es ist wirklich total in Echtzeit. Also ich habe insgesamt, es waren 54 Kilometer dann schlussendlich die Wanderung. Und ich bin eigentlich immer zu Fuß unterwegs gewesen, also mit meiner Spielfigur einfach gelaufen. Ab und zu habe ich mal zwischendrin habe ich mal ganz kurz mit dem Auto und so einem Quad-Töff, den ich gefunden habe, so ein bisschen abgekürzt.
Dass die Spielfigur nicht motzt.
Genau, das sich ein bisschen erholen könnte. Und dann bin ich eigentlich wirklich so vom Südosten in den Nordwesten von dieser Insel gewandert und habe 6 Stunden für das gebraucht. Also Zeit im Spiel, 6 Stunden, aber auch in echten 6 Stunden. Und bin eigentlich in dieser ganzen Zeit nur gewandert, einfach die Landschaft angeschaut und eben immer versucht, Schiessereien zu vermeiden.
6 Stunden latschen. Ist das nicht total langweilig gewesen?
Zwischendurch ist es mal ein bisschen lang geworden. Dort habe ich dann so ein bisschen einen Podcast gehört. Das mache ich auch sonst beim Spazieren. Und denke, mache ich das da auch. Dass, während die Spielfigur durch die Landschaft gelaufen ist, habe ich ein bisschen einen Podcast gehört. Aber meistens ist es eigentlich spannend. Es ist eine sehr schöne Landschaft auf dieser Insel. So trocken, so Olivenbäume, Pinien, Wälder und dann immer so die schönen Mittelmeerkäffli mit so diesen Lehmhäuschen. Es ist wirklich sehr schön zum Anschauen. Und ich, auch, obwohl ich 6 Stunden einfach gelaufen bin, habe ich eigentlich immer wieder irgendwie etwas Neues entdeckt, das wieder neu ausgesehen hat. Also es war wirklich unterhaltsam gewesen. Und so das Langsame, ganz ohne Action, einfach langsam Distanz zurücklegen, das hat mir einfach sehr gefallen, so vom Spielgefühl. Und dass ich das eben machen konnte, das ist eigentlich das Beste. Oder? Ich habe wirklich einfach meine eigenen Regeln definiert in diesem Spiel und das kann man sonst eigentlich nie spielen. Die definieren eigentlich in der Regel, was man machen muss. Und da ist das eben gegangen. Also es ist eigentlich mehr so eine Plattform, wo mir einfach eine Bühne gibt, wo ich dann irgendwie selber kann entscheiden kann, was ich da drauf jetzt mache. Auf dieser Insel.
Weil es jemand auch von Geschmack bekommt, finde ich, ist ja toll, so wandern in diesem Game in Arma 3. Könnt jetzt unsere Hörer das auch nachlaufen, was du gewandert bist, so wenn sie jetzt müde wollen?
Wie im SAC, die Route nachlaufen. Also es ist nicht eine aufregende Route, wenn man das will, dann muss man etwas anderes machen. Aber ja, das geht, ich könnte die Mission jetzt publizieren und dann könnt ihr auch ihr nachwandern, wenn ihr wollt.
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps von euch.
Ja, bei mir ist jetzt Guido Berger und du hast ein Mail mitgenommen von jemandem, der geschrieben hat, zu einem Thema, das uns selber schon lange am Herzen liegt.
Genau, der Lukas Burkhardt hat das geschrieben und er ist, glaube ich, ein Schüler, nehme ich an, weil sie machen, in der Schule machen sie ein Projekt mit dem Raspberry Pi. Und wir haben ja auch mal schon ein paar Mal über den Raspberry Pi geredet und auch eine Anleitung und so drauf da. Und die möchte er jetzt benutzen in dem Projekt, was er selbstverständlich darf. Und ich warte eigentlich schon lange darauf, dass wir mal aus einer Schule hören, wo Raspberry Pis einsetzen.
Also mit dem Minicomputer irgendetwas machen auch für die Schule.
Genau, weil es eigentlich für das gedacht ist, weil ich auch das Gefühl habe, dass das noch eine coole Sache ist jetzt auch für die Lehrerinnen und Lehrer, um irgendwie etwas machen mit ihren Schülern. Und jetzt haben wir sozusagen einen. Und ich kann ihn dann natürlich sofort beten, dass er mir einen Kontakt herstellt, eben mit seinen Lehrer oder Lehrerin. Ich hoffe, das klappt. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch, wenn jetzt sonst noch jemand von euch da draussen auch jemanden kennt, der in einer Schule schon eben mit dem Raspberry Pi etwas bastelt, dann würden wir also sehr gerne hören darüber, weil man findet, das wäre eigentlich noch ein lässiges Thema.
Also nicht schüch sein, schreibt uns einfach, wenn ihr auch so ein Projekt habt. Und das zweite Mail haben wir auch noch bekommen diese Woche. Auch wieder ein Thema, das uns am Herzen liegt.
Auch da geht es wieder um Computer zusammenbauen. Wir haben ja mal, das ist schon ein Weile her, haben wir so einen Game-PC zusammengebaut, selber aus Komponenten, um das einfach mal zu machen.
Vor etwa 2 Jahren oder so ist das
ja, Team, genau, ich, genau. Und jetzt hat uns der Dominik Frank geschrieben, Exilschweizer in Berlin, und er hat das auch gemacht, aber nicht mit dem Ziel, einen möglichst schnellen Game-PC zu machen, sondern bei ihm ist es darum gegangen, einen möglichst kleinen, möglichst billigen zu machen. Ja. Mini-PC hat er das genannt und hat sich so als Ziel gesetzt, etwa 250 Euro auszugeben und nicht mehr dafür. Und das ist total Wasser auf meine Mühle, weil das habe ich eigentlich auch schon länger mal vor. Eben nicht nur so das eine Extrembeispiel zu machen, einen schnellen, leistungsfähigen Computer, sondern eigentlich er hat jetzt einen ganzen kleinen genommen. Ich glaube, ich fände einen ganzen stromsparenden so noch eine gute Idee, die dann möglicherweise auch auf einen kleinen, kompakten rausläuft. Er hat uns auch eine Liste geschickt von den Komponenten, die er verwendet hat. Danke vielmals für das. Und ich glaube, das ist ein Projekt, das wir uns jetzt mal so auf die Planung schreiben und dann demnächst mal machen. Und dann gehen wir dann sicher auch gerne von seiner Liste von den Komponenten aus zum Recherchieren.
Hat er es eigentlich geschafft für den kleinen Betrag können zu bauen?
Er hat gesagt, er hätte es ganz knapp nicht geschafft. 290 Euro ist er dann drauf gelandet. Gut. Also 300 Euro finde ich auch immer noch ziemlich gut.
Immer noch kein teurer Computer. Du hast diese Woche wieder ein Digital am Sonntag zusammengestellt. Das ist unsere Leseliste für das Wochenende. Wenn man mal so ein bisschen Zeit hat, um mal einen längeren Artikel zu lesen, was ist diesmal besonders interessant denn?
Also der erste Artikel ist eigentlich nicht so lang, aber er hat eine Schlagzeile, die ich sehr gut finde. Nämlich «I paid $4 to read this Bitcoin-Erotica, so you don't have to». Bitcoin-Erotica.
Das gibt es jetzt.
Es gibt Bitcoin, in dem Fall gibt es auch Bitcoin-Erotika. Jemand hat das geschrieben und es tönt wunderbar. Ja. Und ja, es geht irgendwie. Ja. King of Bitcoin heisst es, glaube ich, das Buch.
Sehr schön, der Link dazu findet man bei uns in der Leseliste im Digital am Sonntag. Ist schon noch etwas drin, wo besonders erwähnenswert wäre?
Ein langer, langer Testbericht. Ja. Es ist ja diese Woche ein neues OS X rausgekommen, ja. Mavericks. Und da hat der John Siracusa bei Ars Technica, ist einer, der eigentlich immer sehr ausführliche Reviews schreibt über neue OS X-Versionen. Und ich finde, da hat er sich jetzt also wirklich selber übertroffen. 24 Seiten. 24 Internetseiten, nicht A4-Seiten, das sind wahrscheinlich noch mehr. 24 Seiten über ein OS, wo, wenn wir ehrlich sind, das ist nicht ein neues OS, oder? Das ist einfach das bestehende OS X noch ein bisschen. Es ist ein Service Pack. 24 aber Seiten über ein Service Pack.
Ein kleines Buch eigentlich dazu geschrieben quasi.
Haut ab.
Also, auch da hoffe ich, hat jemand einen Artikel dazu gelesen, dazu geschrieben, dass wir es eigentlich nicht ganz lesen müssen, aber wer will.
Seine Leser finden es super. Übrigens, in den Kommentaren schreibt einer John Siracusa, you are awesome. Ein anderer geht noch eins weiter, schreibt Siracusa, you are God. Also,
vielleicht sollten wir uns etwas so für unsere Webtexte überlegen, mal nichts mehr unter 20 Seiten verfassen. Wenn ihr auch irgendetwas Interessantes habt, gelesen oder sonst irgendein Thema gesehen habt, das euch interessiert, wir freuen uns immer über Themenvorschläge oder auch Fragen oder, wenn es muss sein, auch mal Kritik, das könnt ihr uns alles mailen. Unsere Adresse ist digital@srf.ch. Die könnt es auch auf unsere Facebook-Seite schreiben, SRF Digital heisst die, alles zusammengeschrieben. Die Online-Artikel zu allen unseren Beiträgen, die findet ihr auf srf.ch, dort unter der Rubrik Wissen und Digital. Und wir haben auch Videos, die seht ihr auf YouTube. Unsere Show dort heisst SRF Digital. Und das war es für diese Woche von Digital, einem Technologie-Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter Digital.